Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Elektromobilität im Automobilhandel. Das ist doch ein Thema, was uns immer mehr begleiten wird, wenn wir mehr E-Autos auf der Straße sehen wollen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der da definitiv entsprechende Erfahrungen mit sich bringt und den Wandel begleitet. Wolfgang Huber, seit 30 Jahren im Automobilhandel aktiv, viele davon im Flottenbereich, hat mich in diese Welt ein Stück weit eingeführt. Heute ist er mittlerweile selbstständig als Berater für E-Mobilität und alternative Antriebe unterwegs, kennt aber all die Herausforderungen aus erster Hand. Vom ersten skeptischen Blick auf das E-Auto bis hin zur strategischen Umstellung ganzer Dienstwagenflotten. Wir haben darüber gesprochen, warum E-Mobilität im Handel ein schwieriges Thema ist, war und wahrscheinlich auch bleiben wird, welche Rolle Restwerte und Leasing spielen, wo es im Vertrieb immer noch hakt und warum gebrauchte Stromer für viele Autohäuser zur echten Bewährungsprobe werden. Außerdem geht es natürlich um die begleitenden Themen, die immer wieder aufkommen, Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Sektorenkopplung und die Frage, warum das E-Auto längst mehr ist als reines Fortbewegungsmittel. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Wolfgang. Viel Spaß damit. Hallo Wolfgang, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist im Elektroauto-News.net Podcast und du bringst einiges mit, vor allem Erfahrung, 30 Jahre im Automobilhandel, wie du im Vorgespräch gesagt hast, davon einige jetzt auch im Umfeld oder mit E-Mobilität verbunden, aber da hol doch gerne ein Stück weit weiter aus, damit wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, was du getan hast und was auch aktuell machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit hier mal zu sprechen. Ja, ich bin Wolfgang Huber, lebe in Berlin. Habe, wie du schon gesagt hast, über 30 Jahre Autohandel auf dem Buckel und komme dann eben auch genau aus diesem Umfeld inklusive der Elektromobilität zum jetzigen Stand. Seit einem halben Jahr, knapp dreiviertel Jahr bin ich selbstständig als Berater für Elektromobilität, habe einen gut bezahlten, sicheren Job aufgegeben, um mich in dieses unsichere Feld der Freiberuflichkeit zu begeben aus ganz intrinsischen Motiven heraus, weil die Elektromobilität mich einfach gepackt hat.
Das ist schön. Ähnliche Geschichte habe ich auch hinter mir, sozusagen auch aus einem gut bezahlten Job dann in die E-Mobilität reingetaucht, weil es mich auch gepackt hat. Das verbindet ja auf jeden Fall schon mal und das ist ja schön, dass dieser Wunsch dazu oder in diese Richtung auch noch 2026 vorhanden ist. Und du blickst ja, wie wir schon gesagt haben, auf Autohandel zurück. Viele oder jahrzehntelange Erfahrungen in dem Bereich. Wie hast du denn in dem Umfeld den Wandel gegriffen? Wie ist er dir unter die Füße gekommen sozusagen? Wie einfach war der Umstieg oder zumindest das Öffnen für eine andere Antriebsart?
Es war mit Hürden versehen, mit großen Hürden. Unterm Strich war es so, am Anfang habe ich sogar gehasst. Das hatte nichts mit der Technik zu tun, sondern es hatte was mit den vertrieblichen Möglichkeiten gesehen. Wir wurden im Handel am Anfang doch ziemlich alleine gelassen vom Hersteller, der dann halt gesagt, habt ihr E-Autos, jetzt verkauft die mal. Und Marktbetreuung, Akquise, wie macht man das alles? Das musste man so Stück für Stück sich selber aneignen. Restwerte, Katastrophe im Leasing. Ich brauche nur das Stichwort Batteriemiete zu sagen, dann weißt du auch, bei welchem Hersteller ich war. Und diese ganze Sache kippte dann, als 2017 der Zoe, jetzt weiß was ist, mit dem 40 Kilowattstunden Akku auf den Markt kam und damit das erste Mal sowas wie eine Alltagstauglichkeit bot. Und das war dann auch das Modell, was ich mir als erstes als elektrischen Dienstwagen auserkoren habe. Also ich in dem Unternehmen, so ein sehr, sehr großer Händler in Deutschland, da war ich dort für den Flottenbereich zuständig. Ich habe dort unter anderem auch die Dienstwagen für die Mitarbeiter unter meinen Fittichen gehabt. Und als ich meinen letzten Dienstwagen abgegeben habe, schön Benziner mit Automatik, wunderbar, dann bekam ich ein Auto, das war von einer neuen Marke, die reingekommen war. Das war eine unglaubliche Klapperkiste. Die habe ich 3 Tage gehabt, habe die Kiste abgestellt, habe gesagt, nee, das könnt ihr mit Käse überbacken, aber nicht mehr mir zur Verfügung stellen. Was habt ihr denn sonst noch da? Und dann stand halt so ein einer von mehreren Zoes da sogenannte taktische Zulassung mit Haltefrist. Die Leute, die damals dabei waren, kennen sich noch mit der Umweltprämie aus. Das heißt, naja, wenn du so ein Ding fahren willst, fahr doch den. Bin kurz in mich gegangen, was habe ich für ein Fahrprofil? Ach, probieren wir es mal aus. Und die erste Tour, das war im November 2018. Wir hatten eine Vertriebsleitertagung in Neuruppin. Das ist ungefähr 90 Kilometer, 100 Kilometer von Berlin entfernt. Es war November, es war kalt, es waren so um die 2 Grad, 3 Grad plus. Ich hatte noch keine Ahnung, wie ich öffentlich laden muss. Hab also in der Firma den Akku vollgeladen und bin dann im Eco-Modus mit 92 km/h über die Autobahn geschlichen. Heizung hat so leicht vor sich hingesäuselt. Und habe dann auch gemerkt, ich habe keine Ladekarte, gar nichts. Gab eine einzige Ladesäule damals in dem Parkhaus am Hotel. Bin letzten Endes mit dem Restakku zurückgefahren, habe gemerkt in Berlin, Moment, ich habe ja noch so viel Restkapazität. Was habe ich mir jetzt hier in die Hose gemacht vor lauter Angst? Jetzt gehe ich der Sache mal auf den Grund. Also das war so dieses kalte Wasser, in das man normalerweise springt, war bei mir halt ein kalter Novembertag. Und ja, seitdem habe ich mich massiv mit dem Thema beschäftigt und ja, Blut gelegt.
Und das hat dich ja auch nicht mehr losgelassen, wie du gesagt hast.
Richtig, richtig. Also seit diesem Zoe habe ich keinen einzigen Dienstwagen mehr gehabt, der nicht voll elektrisch war. Konnte damit auch sehr gut die Umstellung der Dienstwagen in dem Unternehmen begleiten, die bis auf 3-4 einzelne Fahrzeuge voll elektrisch sind. Betreue ich auch heute noch. Danke geht an die Geschäftsführung für das Vertrauen und ich denke, ich mache das ganz gut. Also vor allem die Ladekartenbetreuung, dass die Mitarbeiter halt wissen, wie und wo sie laden können und welche Karte sie bei welchem Ladepunkt verwenden müssen. Genau. Also das war eine sehr, sehr schöne Sache und habe dann angefangen, halt mich auch mit Infrastruktur zu beschäftigen. Nicht nur mit den Fahrzeugen, sondern auch mit den Möglichkeiten, die diese Fahrzeuge außerhalb des Fahrzeugvertriebs bilden. Wie gesagt, Lademöglichkeiten etc. Habe bei der E-Mobile-Akademie eine Ausbildung zum Projektmanager gemacht für Elektromobilität und alternative Antriebe, also richtig schön mit DEKRA-Zertifikat. Um im Unternehmen öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. So, und das war dann auch so der Punkt, wo ich mich aus dem Vertrieb sukzessive verabschiedet habe, reingegangen bin in die Infrastruktur, natürlich nach wie vor die Mitarbeiter auch geschult habe, Kalkulationen gestrickt etc., aber nicht mehr aktiv im Vertrieb. Und dann kamen so ein paar Gründe struktureller Natur, dass mir da bei diesen Projekten der Stecker gezogen wurde. Und ich habe gesagt, so tief drin. Also da passt keine Luft mehr rein in den Ballon. Ich habe da die Nadel reingestochen, Luft ist raus, peng. Ich muss jetzt hier in irgendeiner Form einen Weg finden, weiterzumachen, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Habe quasi auf eigene Decke nochmal eine Beraterausbildung, auch mit DEKRA-Zertifizierung, hinterhergeschoben und mich dann im September letzten Jahres selbstständig gemacht. Also habe die Zeit bis zum Austritt noch gut in der Firma zugebracht, habe sehr, sehr freundschaftliche Verbindung noch dorthin, auch zu den Mitarbeitern dort, stehe aber jetzt auf eigenen Füßen und nehme noch das volle Risiko entsprechend in Kauf.
Aber natürlich mit einem entsprechenden Wissen, was du dir die Jahre über angeeignet hast und auch mit dem Wissen durch deine Vertriebserfahrung, was denn eigentlich vonnöten ist. Wenn wir da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, bevor du quasi in Richtung Selbstständigkeit gegangen bist und du noch im Vertrieb aktiv warst, in die Flotten hinein, was war denn der Faktor, der den Absatz am meisten gehemmt hat? War es tatsächlich die Reichweitenangst, die immer noch so auch 2026 leider das eine oder andere Mal genannt wird, oder waren es eher die typischen Vorurteile, die eben auch von dem einen oder anderen Stammtisch stammen?
Es war eine Mixtur. Ich selber komme speziell aus dem Flottenbereich, habe also viel mit Gewerbekunden zu tun gehabt. Ab und zu mal ein Privatkunde dazwischen gewesen, ganz klar. Und da hat man natürlich eine sehr TCO-lastige Herangehensweise. Kosten, Nutzen. Hier kollidierte bisweilen die der Wunsch nach einer niedrigen Leasingrate mit dem Wunsch des Händlers, möglichst kein Restwertrisiko zu haben. Gebranntes Kind scheut das Feuer und ich kenne die Millionen, die abgeschrieben wurden von Handelsorganisationen durch nicht oder nur sehr schwer vermarktbare Leasingrückläufe. Kann ich also komplett verstehen. Die Vorurteile, von denen du sprachst, also oder Reichweitenangst, das sind ja oftmals Vorurteile und keine Urteile von denen, die selber schon Erfahrung mit E-Mobilität haben, waren eher weniger. Das lag einfach auch daran, dass ich oft ein Fahrzeug mal zur Verfügung gestellt habe, gern auch den eigenen Dienstwagen. Hier, nimm mal für ein, zwei Tage mit oder fahr mal übers Wochenende damit ein bisschen weiter weg. Die Werkzeuge dafür erklärt. Danach war in der Regel das Thema Reichweite gar nicht mehr existent. Es waren dann im Flottenbereich eher die Mitarbeiter, die Angst vor Umstellung hatten, die Sorge der Gewerbetreibenden, gerade in einer Großstadt, wo die Stellflächen Mangelware sind. Wo kann ich laden? Was kostet die öffentliche Ladung? Also diese Horrormeldung von Euro pro Kilowattstunde haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Kann man eliminieren. Letzten Endes hat es immer dann überzeugt, wenn man den Kunden sehr genau zugehört hat und die Nischen ausfindig machte, die ideal sind, um Elektromobilität auszuprobieren. Gerade Unternehmen, die eigenen Parkplatz haben, wo die Mitarbeiter regelmäßig laden können oder die Firmenfahrzeuge stehen, dort Ladepunkte anzubringen. Und wenn es erstmal nur so ein Behelfsladepunkt über eine 16A-Dose ist, das waren schon immer so die Einstiege. Und wenn man das dann verfolgt hat und ein bisschen weitergegangen ist, dann haben viele Kunden auch angefangen zu skalieren und die Flotte zu erweitern. Und das hat mir dann eben auch den Mut gemacht zu sagen, jetzt gucke ich mal, ob ich beraten in der Richtung tätig sein kann, weil der Beratungsbedarf ist wirklich sehr, sehr hoch. Gerade Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie einen großen Fuhrpark haben, ohne Fuhrparkleiter und wo sich der Chef und vielleicht noch die Ehefrau, die das Sekretariat macht, selber drum kümmert. Da ist ein sehr, sehr großer Bedarf, den ich sehe und da tummel ich mich jetzt halt rum.
Da fehlt ja dann auch schlussendlich, du bringst auf den Punkt die Zeit, um sich mit dem Thema dann auch tiefer zu beschäftigen, als wenn du jetzt in einem größeren Mittelständler oder noch größeren Unternehmen unterwegs bist, wo dann jemand dezidiert oder einem größeren Teil seiner Zeit der Flotte widmen kann schlussendlich. Was sind da die typischen Herausforderungen? Du hast es eben schon gesagt gehabt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist immer erst so ein Faktor, weil da ja gewisse Hemmnisse, auch das Thema Laden dann daheim und so, wird ein Thema sein. Welche weiteren Punkte gibt es denn noch und welche kannst du mittlerweile auch ganz simpel entkräften, die dir da entgegenkommen, wo man dann eben auch vielleicht zum Vorteil umdrehen kann?
Ja. Also es sind auf alle Fälle ist es die Verfügbarkeit geeigneter Fahrzeuge. Die Spezialität bei mir sind, ich erwähnte es schon, Flotten, sehr viele leichte Nutzfahrzeuge. Hier spricht man von der Fahrzeugklasse N1, N2, also vom Caddy, dem sogenannten Hundefänger, bis hin zum 12-Tonner. Gerade im urbanen Bereich sind es hauptsächlich die Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, die da eine große Rolle spielen. Da Wege zu finden, wie man mit diesen Fahrzeugen ein Mobilitätskonzept erstellt, welches eine zuverlässige Mobilität bietet, ohne extra Ladezeiten im Einsatz. Fahrzeuge, die von Reichweite und Nutzlast her richtig passen. Fahrzeuge, die vom Preis her nicht zu teuer sind, weil TCO ist nach wie vor ein großer Faktor bei der Anschaffung von Fahrzeugen und natürlich die Zuverlässigkeit. Zuverlässig war oftmals der Türöffner, weil die meisten Firmen, die jetzt solche Fahrzeuge haben im Transporterbereich, ja, dem Diesel in der Regel, also sehr diesellastig sind. Die Fahrzeuge sind mittlerweile durch die hohen Anforderungen an die Abgasreinigung überkomplex und haben sehr hohe Ausfallquoten. Das war oftmals für mich ein Türöffner, dass ich sage, okay, ich gehe mal hinten auf den Platz vom Autohaus, was stehen denn da so für Transporter rum, was haben die denn so für Sorgen? Und das waren 90% Abgasreinigung, Adblue-Steuerung etc. Da kann man natürlich auf alle Fälle punkten und sagen, wenn du das nicht mehr haben willst, dass du deinen Mitarbeiter eine halbe Stunde über die Autobahn jagen musst, damit der Wagen dann, damit die Kontrolle euch da ausgeht oder dass der unverhofft stehen bleibt, dann schafft ihr doch einen Stromer an und ich sage dir, was zu tun ist, damit der Wagen wirklich zuverlässig läuft und du damit Geld verdienen kannst, weil das wir ja so ein Gewerbe treiben.
Klar, dann verdient man ja auch Geld, wenn das Fahrzeug dann auch sinnvoll im Einsatz ist und nicht, um irgendwelche Kontrollleuchten auszufahren auf der Autobahn. Gut auf den Punkt gebracht einerseits. Du hast die TCO, die Total Cost of Ownership, jetzt schon des Öfteren erwähnt. Das gestaltet sich ja wahrscheinlich auch schwierig in deiner Beratung, weil manchmal wird man nur den Transporter haben, den man gegen die Verbrenneralternative rechnen muss. Dann hast du vielleicht mal noch eine Photovoltaikanlage mit dabei, hast noch einen Batteriespeicher. Das kann ja unendlich einfach oder komplex werden sozusagen. Bietest oder unterbreitest du dann auch Vorschläge in Richtung über das Fahrzeug hinauszudenken und zu sagen, hör mal zu, klar, es ergibt Sinn, schon mal umzusteigen. Aber wenn du noch vielleicht ein wenig Invest in eine PV-Anlage tätigen kannst und oder in andere Themen, dann gehen deine Total Cost of Ownership noch deutlicher runter und du bist natürlich auch ein Stück weit unabhängiger von dem Gesamtsystem. Geht die Beratung da auch bei dir rein?
Unbedingt. Also das geht wirklich in die Richtung Sektorenkopplung rein. PV spielt eine große Rolle, Ladeinfrastruktur, aber auch so mit Blick auf die Zukunft durchaus auch ein V2X, also Vehicle to, wie auch immer, Load to Building to Grid Systeme, heute schon mitzudenken. Netzanschlussbegehren beim Verteilnetzbetreiber schon mal so ein bisschen aufzubohren anhand des eigenen Flotten- und Mobilitätsbedarfs. Auf jeden Fall. Also das Elektroauto ist ja nicht nur ein Fahrzeug, sondern wir haben hier einen Gegenstand, mit dem man am Energiemarkt agiert. Ja, ob man jetzt teilnimmt als Energielieferant in Zukunft, Vehicle to Grid, ja, das kennt ja jeder, oder ob man einfach nur ein Consumer ist oder dann zum Prosumer wird, das heißt sowohl Energie konsumiert als auch liefert über das Auto oder über die Photovoltaik, spielt letztendlich keine große Rolle. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Wenn man dann auf den Markt an sich noch blickt, dann, ich sag mal, wir wissen jetzt, woher du kommst sozusagen aus deiner Herkunft Autohaus, hast du ja schon gesagt. Es gibt jetzt aber auch viele andere Marktbegleiter, die mittlerweile ihre Modelle auf die Straße gebracht haben, die auch gerade im Flottenbereich jetzt mal abseits der Transporter interessant sind. Hat auch da ein Wandel für dich stattgefunden, wenn wir über diese, in Anführungsstrichen, chinesische Macht reden, die ja auch nach Europa spürbar drängt? Nimmst du das auch schon wahr und wie offen sind da deine Kunden dafür, dann auch mal über, ich sag mal, Mercedes, Renault, wie sie alle heißen, die bekannten Marken hinweg auch vielleicht in Richtung was Unbekanntes zu greifen?
Das kann ich im Moment noch nicht wirklich mit einer Sicherheit beantworten. Dafür sind die Marken noch zu jung und die Vertriebssysteme noch im Entstehen. Die einzige Marke, die mittlerweile schon ein bisschen länger Fuß gefasst hat, ist MG. Ja, die sind aus dem SAIC-Konzern und haben ja als Konzernmarke im Transporterbereich die Marke Maxus auf den Markt gebracht. Das sind quasi die bisher am längsten agierenden China-Marken, die da sind, also Maxus und MG. BYD geht mit sehr viel Power rein, kauft sich auch ein Stück weit den Markt. Da braucht man ja bloß mal die KBA-Statistik sich anzuschauen. Sehr zurückhaltend auf eine sehr gesunde Art, wie ich sehe, ist Xiaopeng unterwegs oder Xpeng, wie der Deutsche sagt, die einen eher geringen Eigenzulassungsanteil und einen sehr großen Endkundenanteil haben, ist eher gewerbelastig, finde ich ein sehr gesundes Wachstum. Andere tun sich ein bisschen schwer. Also es ist im gewerblichen Bereich Fuß zu fassen, bedeutet ein zuverlässiges Vertriebssystem zu haben. Ohne so ein System klappt es nicht. Man muss sich einfach nur NIO anschauen. Absolut Top-Autos, wirklich Hightech vom Feinsten. Vertrieb klappt nicht, Direktvertrieb. Mehr muss man dazu nicht sagen. Wie soll ich denn den Kunden, der Neuwagen ist in der Regel ein gewerblicher Kunde, wie soll ich den denn hinkriegen, wenn ich keine Ansprechpartner habe? Kunde möchte Mobilität, die zuverlässig funktioniert, möchte einen Ansprechpartner haben. Der möchte ein System haben, an das er sich wenden kann, wenn er mal ein Problem hat oder eine Frage hat. Das ist dort nicht vertrauenswürdig genug, um das wirklich auszurollen. Soweit ich weiß, geht NIO jetzt auch in Richtung Netzaufbau, also mit tatsächlich angeschlossenen Händlern.
Und was ja noch wichtiger ist als das Vertriebssystem an sich, wenn du das da nicht inkludiert hast, ist auch das Thema Service und Wartung. Weil hinterher, wenn der Transporter steht, der Flottenwagen sozusagen, da wird kein Geld verdient mit. Das möchte natürlich kein Unternehmer schlussendlich haben oder Flottenbetreiber. Also auch das wird ja wahrscheinlich eine große Rolle spielen, dass man dann doch eher zu vertrauten Marken auch am Markt greift.
Unbedingt. Und hier muss ich sagen, haben die OEM auch gute Vorarbeit geleistet und ihren Händlern schon frühzeitig aufgelegt zu investieren. Also sei es in eine hauseigene Ladeinfrastruktur, dass die Fahrzeuge halt während des Werkstattaufenthalts geladen werden kann. Hochvolttechnik-Ausbildung, HV1, HV2 ist Standard. HV3 selten, also wir reden hier von Hochvolttechnik 3, das ist also Leute, die tatsächlich in die Hochvolttechnik eingreifen können bis hin zur Batteriereparatur. Das ist noch die Ausnahme, aber Hochvolt 1 und Hochvolt 2 hat mittlerweile jeder angeschlossene Händler, der irgendwo einem OEM unterliegt oder mit dem OEM zusammenarbeitet.
Und das gibt ja auch wieder das Gefühl der Sicherheit, was man dann wahrscheinlich benötigt, um eben auch sich dem Thema E-Mobilität ein Stück weit nähern zu können.
Auf alle Fälle. Also das ist jetzt im Bereich des After-Sales und Services, sind die Voraussetzungen schon gegeben. Wo es klemmt, ist nach wie vor der Beratungsbedarf, Vertrieb gegenüber dem Kunden. Da sehe ich nach wie vor eklatante Lücken, die gefüllt werden können. Es gibt eine Handvoll Mitarbeiter in so einem großen Autohaus, wo ich herkomme, die sich damit beschäftigen. Der Rest hält sich das eher vom Leibe und schaut, dass es eine kundeninduzierte Nachfrage ist. Das heißt, Kunde hat sich reichlich informiert und kommt dann über irgendeine Leasingrate zum Händler. Weil man halt der billigste ist, wird es verkauft. Aber um Gottes Willen bleibt mir mit Beratung vom Hals. Das Ganze fällt doch einigen großen Unternehmen dann auf die Füße, wenn es in die Zweitvermarktung geht, in die Leasingrückläufe zurückkommen und dann keiner mehr so richtig weiß, wie kriegt man jetzt diese 2-3 Jahre alten Stromer irgendwie in den Markt, ohne die jetzt achterzugweise, nach Frankreich oder nach in Niederlande zu verkaufen. Das ist ein echtes Thema, wo ich Handlungsbedarf sehe.
Gibt es da eine einfache Lösung dafür? Wahrscheinlich aber auch nicht.
Eine einfache Lösung, also Vertrieb ist immer geldgesteuert. Also wenn da nicht irgendwie ein 100-Euro-Schein auf dem Dach liegt mit dem Namen des Verkäufers drauf, dann fasst er das in der Regel nicht an. Das sind Doktrinen, die von der Geschäftsführung eines Vertriebsunternehmens ausgehen müssen. Also, dann muss ich in irgendeiner Form dieser Sache widmen und muss strategisch vorgehen. Ich selber bin ein Freund von Touchpoints. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Gebrauchtwagenbestand habe, zu sagen, die gebrauchten Strome, die stehen nicht mehr zwischen den Benzinern, sondern ich baue einen eigenen Touchpoint auf, vielleicht sogar ein eigenes Zentrum räumlich, nicht nur jetzt mit eigenen Stellplätzen, sondern auch räumlich getrennt von anderen und sage, das hier ist mein Kompetenzzentrum. Hier kannst du, lieber Kunde, sowohl neu als auch Gebrauchtwagen kaufen, die elektrisch sind. Also ich rede nicht von elektrifiziert, da halte ich überhaupt nichts von. Es gibt Autos mit und ohne Auspuff und hier gibt es halt die ohne Auspuff. Ja, das ist dieses Zusammenschmeißen mit PHEVs, finde ich immer ganz, ganz furchtbar, weil anderes Ökosystem.
Guter Punkt. Also ja, da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Ich glaube, da haben wir eine ähnliche Meinung dazu. Ich finde aber den Punkt interessant zu sagen, okay, man muss vielleicht auch andere Schritte von oben herab gehen, um dann zu sagen, wir bringen diese räumliche Trennung dann ein Stück weit mit ein, um dann eben auch die Wertigkeit innerhalb des eigenen Unternehmens für den jeweiligen Bereich zu unterstreichen und auch die Möglichkeit zu haben, das ein Stück weit abzutrennen. Was ja nicht heißt, dass ich aus dem einen in den anderen Bereich nicht meine Verkäufer als auch Kunden bringen kann oder umgekehrt. Man merkt ja als guter Verkäufer wahrscheinlich schon, wie weit ist denn der Kunde jetzt überhaupt auch überzeugungsbereit? Ergibt es überhaupt Sinn für ihn? Es gibt ja auch immer noch Themen, wo wahrscheinlich eine Dieselalternative eher angebracht ist schlussendlich. Aber dadurch macht man ja schon mal einen guten Ansatz. Aber Restwertthematik war ja der Punkt, den du gesagt hattest. Da habt ihr ja, oder da hat der Autohandel ja auch nur bedingt Einfluss drauf, weil das wird ja auch von den Herstellern an sich schon vorgegeben, wenn ich das richtig mitbekomme. Also die Hebel sind ja eher nicht so groß, die ihr bewegen könnt.
Das ist richtig. Die Frage ist halt, ist es ein zweischneidiges Schwert? Die Restwerte selber werden in der Regel dann von den Captives, also den Banken, die mit den Herstellern zusammenarbeiten, vorgegeben. Es gibt immer die Möglichkeiten zu sagen, das Restwertrisiko bleibt bei der Bank. Das ist allerdings eine Sache, die dann immer nur bis zu einem bestimmten Maß freigeschaltet ist. Und dann gehen die Banken in der Regel davon weg, weil wenn zu viele Fahrzeuge, Leasingfahrzeuge bei den Captives landen, müssen die ja in die Vermarktung reingehen. Die haben dann quasi genau das gleiche Problem wie der Handel. Wenn ich jetzt so, nehmen wir mal so eine deutsche Leasing oder ein ALD, die dann ihre riesengroßen Rücknahmezentren haben, wo dann wirklich Tausende von Fahrzeugen stehen. Wie will ich dort den individuellen Gebrauchtwagenkunden erreichen, der tatsächlich beratungsintensiv ist, der auch noch jemanden an der Hand braucht, wenn ich dort einfach nur Masse drehen muss? Also da landen wir wieder in so einem Geschäftsfeld, wo die Ware doch eher ins Ausland geht. Wenn ich jetzt allerdings als Händler solche Leasingangebote zum Beispiel nicht mitmache mit den vorgegebenen Restwerten, dann wiederum kriege ich die Neuwageneinheiten nicht auf die Straße, die ich benötige für meine Ziele und habe da Verluste. Das ist dieses zweischneidige Schwert. Und da einen Kompromiss zu finden in dem eigenen Unternehmen, zu sagen, ich verkaufe Elektrofahrzeuge, ich habe Leasingraten, die marktgängig sind, die vom Markt akzeptiert werden und ich habe ein Sekundärvermarktungsteam, das professionell agiert und die Fahrzeuge dann auch wieder ohne Verlust, mindestens ohne Verlust, gerne auch mit Erträgen weiterverkauft. Dieser letzte Punkt, dieses Sekundärvermarktungsteam, das haben die wenigsten.
Kannst du sowas unterstützen dann? Also ist das auch Teil deiner Arbeit, so ein Sekundärvermarktungsteam beispielsweise aufzubauen, wo du mit deiner Expertise reingehen kannst? Ist das auch so der unfaire Vorteil, den du vielleicht aus 30 Jahren Autohandel dann direkt mit reinbringen könntest?
Unfair nicht. Also ich bin fair und ich biete es ja auch an. Also bis jetzt hatte ich noch keine Schulung. Ich bin mit einem Beratungsunternehmen im Gespräch, wo sowas aufgebaut wird für erstmal Neufahrzeugverkäufer, aber auch diese Sekundärvermarktungsgeschichte mit drin enthalten ist. Und ich sehe da definitiv Bedarf. Ich habe ja viel mit Gebrauchtwagenverkäufern zu tun gehabt. Ich kam ja selber ursprünglich auch aus dem Gebrauchtwagenhandel. Wenn ich alleine sehe, wir nehmen irgendeinen Kunden, der auf den Gebrauchtwagenmarkt eines Händlers kommt und sagt, er möchte einen Kleinwagen mit Automatik haben. Was ist die erste Reaktion? Die gucken in ihr Bestandssystem, ob da irgendwo ein Kleinwagen mit Automatik vorhanden ist. Man geht immer davon aus, aha, muss ein Benziner sein. Statt zu gucken, also hier haben wir ja einen Zoe, hier haben wir einen Twingo. Wie sieht's denn aus bei Ihnen? Was haben Sie denn für Möglichkeiten? Gerade auf dem Land, wo die Fahrzeuge fast alle einen eigenen Stellplatz haben. Ideale Voraussetzung. Meistens das Zweitfahrzeug, weil deswegen Kleinwagen. Also da die Frage alleine zu stellen oder das Angebot zu stellen, haben viele gar nicht auf dem Zettel. Vielleicht haben sie aber auch ein bisschen Angst davor, eine Tür aufzumachen, die dann in Beratungszeit mündet und nicht zu einem schnellen Kaufvertrag führt, sondern nochmal eine Probefahrt, nochmal rote Nummern im Regen anschrauben und das Auto waschen und dann weiß man ja nicht, ob der Kunde sich entscheidet. Also diese Hemmnisse im Vertrieb tatsächlich auch proaktiv den eigenen Stromerbestand zu vermarkten, die sind definitiv da und ich kann die auch nachvollziehen, menschlich. Muss, wie gesagt, von der Geschäftsführung eines solchen Unternehmens muss das vorgelebt werden oder auch vorgegeben werden. Vielleicht mit einer Eliteeinheit.
Das heißt dann aber schlussendlich auch wieder irgendwo mit einer monetären Intensivierung, dass man sagt, okay, wir möchten gerne hier auch aktiv in den Verkauf unserer gebrauchten Stromer gehen. Wenn du das machst, dann gibt's halt 1% mehr Provision drauf sozusagen, wodurch dann ja auch vielleicht die Bereitschaft ist, im Regen dann nochmal die roten Nummernschilder anzuschrauben.
Ja, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ne? Also eine monetäre Vergütung ist auf alle Fälle eine Sache, die oft hilft bei solchen Sachen. Ich kenne es aus dem Flottenbereich, also so ein Gewerbeverkäufer, wenn der eine bestimmte Anzahl Transporter verkauft, der hat einfach nochmal ein anderes Bonussystem als jemand, der einfach nur irgendwelche PKWs veräußert. Also das ist schon eine gängige Sache. Im Gebrauchtwagenbereich kenne ich es nicht. Vielleicht macht es der eine oder andere Händler, aber es gibt auch so viele, ich kann nicht alle kennen.
musst du ja glücklicherweise auch nicht, so viel Zeit wirst du ja auch gar nicht haben, da dich um alle zu kümmern. Wie geht's für dich jetzt weiter? Hast du schon feste Kunden, mit denen du dann auch über eine längere Basis zusammenarbeitest, über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitest, um da Ergebnisse zu erzielen? Oder sind das dann eher so Themen, wo du auch kurz rein eine Lösung anbietest und dann bist du wieder raus?
Also Ziel ist natürlich, sich einen Kundenstamm aufzubauen, den man über längere Zeit betreut. Türöffner im Moment sind vor allem die Fördermöglichkeiten, die es speziell in Berlin gibt. Ich weiß nicht, wie weit du in dem Thema drin bist. Die Förderung Welmo der IBB ist eine, denke ich mal, deutschlandweit einmalige Sache, die mir auch Zugang zu Kunden schafft, die vielleicht genau aufgrund dieser Förderung über eine Elektrifizierung ihres Fuhrparks nachdenken. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, es werden Fahrzeuge, also es gibt eine ziemlich große, breite Förderung, Kernförderung. Bei mir sind es Nutzfahrzeuge der Fahrzeugklassen N1 und N2, die mit 25% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. Zuwendungsfähige Ausgaben, also 25% der Leasingkosten oder 25% des Kaufpreises. Und das ist wirklich ein fettes Argument.
Da sind wir wieder beim Geldbeutel, wo der Fahrer, die Fahrerin abgeholt wird schlussendlich. Zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch. Vielen lieben Dank für die Einblicke, Wolfgang, so hinter die Kulissen des Autohandels. Danke, dass wir an deinen Erfahrungen teilhaben durften. Und ich freue mich, wenn wir uns gerne in einem halben Jahr wieder sprechen, um dann zu schauen, wie du vielleicht den einen oder anderen Vertriebler, Vertrieblerin doch überzeugen konntest, E-Autos an den Mann oder die Frau zu bringen. Danke für deine Zeit.
Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Ich bin mir persönlich sicher, wenn du verstehen wolltest, warum E-Mobilität im Handel manchmal gebremst und manchmal beschleunigt wird, dann war in dieser Folge einiges für dich mit dabei. Mich interessiert natürlich, wie nimmst du den Wandel selbst wahr? Erlebst du die Offenheit im Handel oder eher Zurückhaltung? Schreib mir gerne deine Gedanken, teile sie mit mir und oder vernetz dich mit mir auch gerne auf LinkedIn, wenn wir mal ins Gespräch kommen wollen. Wenn dir der Podcast natürlich gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung oder ein Abo auf den Plattformen deiner Wahl. Vielen lieben Dank, dass du reingehört hast. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.